Kapitel 20 Sünde. Ich sitze in einem Café und warte auf eine Freundin. Sie hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dass sie ein paar Minuten später kommt. Also lehne ich mich in meinem Stuhl zurück und schaue mich um. Mein Blick wandert über die Gäste an den anderen Tischen. Da starrt mich eine Frau an. Sie hat mich wohl schon vorher erblickt und mit ihrem Blick fixiert. Reflexhaft schaue ich erstmal weg. Doch als ich eine Sekunde später zurückgucke, starrt sie mich immer noch an. Plötzlich steht sie auf und kommt auf mich zu. »Was tragen Sie denn da?« fragt sie mich. Ich bin irritiert. »Steht mein Hosenstall offen? Habe ich mir heute mein T-Shirt falsch herum angezogen?« Die Frau fuchtelt mit ihrem rechten Zeigefinger aufgeregt vor meiner Brust hin und her. »Was soll das da? Finden Sie es richtig, das anderen Leuten so unter die Nase zu reiben?« Mein Blick folgt ihrem Finger. Und da verstehe ich. Sie zeigt auf den Umhängegurt meiner Handtasche, an dem ich einen Button befestigt habe. Dessen Hintergrund ist mit Regenbogenfarben bedruckt. Darauf steht in Großbuchstaben »Stopp Homophobie«. Ich verstehe die Frau nicht. »Was meinen Sie?« Sofort sprudelt es aus ihr heraus. »Das ist doch nicht normal«, keift sie. »Dieses ganze Schwulenzeug und überall die Homofahne, die dürfen eh schon alles und jetzt sollen sogar schon kleine Kinder umoperiert werden. Das muss man sich mal vorstellen.« Als die Frau ihre Tirade herausbrüllt, bin ich zunächst völlig perplex. Das darf doch nicht wahr sein, was die in den paar Sätzen alles miteinander vermischt. Ich versuche ruhig zu bleiben, obwohl ich vor Wut koche. Hier steht einfach, dass ich gegen Homophobie bin. Denn ich finde, dass jeder Mensch respektiert werden muss, egal wen er oder sie liebt. Das hilft nichts. »Zu einem Mann gehört eine Frau. Das war schon immer so. Und das wird auch so bleiben«, schreit sie noch aufgebrachter. Bei mir knallt eine Sicherung durch. Mit Logik und durchdachten Argumenten komme ich hier nicht weiter, sage ich mir. Ich muss mich zwar beherrschen, damit ich nicht ebenfalls herumbrülle, laut werde ich trotzdem. »Schön, dass Sie das glauben«, entgegne ich knapp. »Ich sehe das anders. Ich bin zwar mit einem Mann verheiratet, aber wir schlafen beide auch mit anderen Männern und Frauen. Wir finden das toll.« Bingo. Das sitzt. Für eine Millisekunde verstummt sie und reißt die Augen auf. Ich sehe richtig, wie ihr Gehirn versucht zu verarbeiten, was sie da gerade gehört hat. »Das ist pervers. Das ist Sünde«, schleudert sie mir entgegen. Dann dreht sie sich um, kramt aus ihrer Tasche Geld, knallt es auf ihren Tisch und stürmt aus dem Café. Erst jetzt bemerke ich, dass ich in der Zwischenzeit aufgestanden bin und mitten im Raum stehe. Die anderen Gäste starren mich an. Ich lasse mich auf meinen Stuhl fallen und schließe die Augen. Meine Gedanken rasen. Mir ist gleichzeitig heiß und kalt. Ich koche und zittere. Da höre ich meine Freundin. »Hey, Anna, sorry, dass ich zu spät bin.« Ich öffne die Augen und sehe sie dort, wo eben noch die Frau herumgeschrien hat. Sie schaut mich an und stutzt. »Sag mal, ist was? Ist alles in Ordnung?« Das ist das erste Mal, dass ich mir an einem Vormittag einen Gin Tonic bestelle. Den brauche ich, dringend sogar. Und ich brauche meine Freundin. Als ich ihr erzähle, was passiert ist, schüttelt sie immer ungläubiger den Kopf. Was hat die gesagt? Die spinnt doch. Was für eine ignorante Ziege. Dann grinst sie breit. Wir finden das toll. Das war deine Antwort? Herrlich. Der Überfall dieser Furie im Café ist für mich zwar eine neue Erfahrung, trifft mich allerdings nicht ganz unvorbereitet. Denn immer wieder zieht mein Regenbogen-Button Aufmerksamkeit auf sich. Leute sprechen mich darauf an, fragen, was da steht und schauen dann meist irritiert. Warum trägt eine Frau, die mit einem Mann verheiratet ist, so etwas? Scheinen sie sich zu fragen. Ich dagegen frage mich, warum lehnen so viele Menschen alle Lebensentwürfe, die nicht der monogamen Heteronorm entsprechen, ab? Teilweise sogar vehement. Hierzulande ist es, bei allen schrägen Diskussionen, zum Glück die freie Entscheidung eines jeden, wie er oder sie lebt und liebt. Doch manchmal bekomme ich den Eindruck, dass es für viele Menschen bei uns und in anderen Ländern nichts Schlimmeres gibt als gleichgeschlechtliche Ehe, unkonventionelle Partnerschaften oder Drag Queens, die Kindern in der Bibliothek Geschichten vorlesen. Weltweit bekommen Menschen, die der sogenannten Norm nicht entsprechen, zunehmend Schwierigkeiten. Was ich zu meiner Überraschung herausfinde? Monogam war nicht immer die Norm. So haben die Menschen lange gar nicht gelebt. Spannenderweise ist es meine Mutter, die mich dazu inspiriert, das einmal näher zu erforschen. Über Beziehungen oder Sexualität hat sie nie mit mir gesprochen. Die Themen waren ihr unangenehm, das spürte ich früh. Umso mehr überrascht mich dann, was sie eines Tages von ihrer Lieblingstante erzählt. Wir sitzen bei ihr im Wohnzimmer am Couchtisch und blättern ein altes Fotoalbum durch. Es sind schwarz-weiße Bilder, auf denen meine Mutter erst als Säugling im Kinderwagen, dann als Kind zu sehen ist. Mit ihrer viel zu großen Schultüte und einem schmalen Lederranzen auf dem Rücken posiert sie am Tag ihrer Einschulung. Wie stolz ich da war, erinnert sie sich und blättert um. Auf den nächsten beiden Seiten kleben gleich mehrere Fotos, auf denen meine Mutter strahlend am Strand herumläuft, buddelt, aus einem Zelt herausschaut. Da war ich mit Tante Marianchen im Urlaub an der Nordsee, sagt sie. Tante Marianchen war ihre Lieblingstante, das weiß ich. Eine Schwester ihrer Mutter. Onkel Fritz war auch dabei, guck mal, da ist er. Bis hierhin kenne ich die Geschichte. Meine Mutter hat mir schon früher von Tante Marianchen und Onkel Fritz erzählt und dass die beiden sie ein paar Mal in den Urlaub mitgenommen haben. Nun aber hängt sie Sätze an, die ich in all den Jahren noch nie gehört habe. An den Wochenenden fuhr Onkel Fritz immer nach Hause zurück, zu seiner anderen Freundin. Da war ich mit Tante Marianchen allein, das war auch schön. Wie bitte? Sag das nochmal. Was hat Onkel Fritz gemacht? Zu wem ist er gefahren? Damals, in den 1950ern? Ich hake nach und finde heraus, dass Tante Marianchen und Onkel Fritz zwar zusammen waren, er aber fast die ganze Zeit noch eine weitere Freundin hatte. Das war kein Geheimnis. Beide Frauen wussten voneinander. Als er starb, standen auch beide Frauen in seinem Testament, erinnert sich meine Mutter. Von offener Ehe oder Polyamorie hätten die drei damals vielleicht nicht gesprochen. Die Begriffe kamen erst später auf. Doch mir öffnet die Geschichte die Augen. Das, was Alex und ich machen, ist kein Phänomen des ach so modernen 21. Jahrhunderts. Lange vor uns lebten nicht alle Menschen monogam. Möglicherweise gab es mehr davon, als ich ahnte. Als ein Freund aus Florenz zurückkehrt, erzählt er von den Uffizien. Er habe in dem Museum ein Gemälde entdeckt, auf dem neben den adligen Damen auch deren Geliebte abgebildet seien, erzählt er zu meiner Verwunderung. Er habe erfahren, dass diese Männer offiziell zu Feiern eingeladen wurden, da das Arrangement gesellschaftlich akzeptiert war. Ich forsche weiter nach und finde heraus, diese Chichis Beo, wie man die meist jüngeren Männer nannte, waren Aufpasser, wenn der Ehemann weg war, aber auch akzeptierte Sexpartner adliger Frauen im 18. und 19. Jahrhundert. Okay, warum nicht? Stimmt, da fällt es mir wieder ein. Hetären hat es ja auch gegeben, gut gebildete Edelprostituierte im alten Griechenland, die nicht selten enge Verbindungen auch mit verheirateten Männern hatten. Darüber habe ich früher bereits gelesen. Allerdings gehört bei den Chichis Beo sowie den Hetären die Ehe fest dazu. Man fand vielleicht Arrangements, mit denen man auch außerhalb der Ehe Spaß haben konnte. Ohne Heirat ging es aber nicht. Ich habe das Gefühl, dass noch etwas fehlt und recherchiere weiter. So stoße ich auf Theorien, die sich um die Sesshaftwerdung der Menschen und den Beginn des Ackerbaus drehen. Klingt erstmal nicht wahnsinnig spannend, ist es aber doch. Denn obwohl es dabei unterschiedliche Ansätze gibt, so schlussfolgern alle das Gleiche. Die Menschen fingen erst an, monogam zu leben, als sie sich niederließen und nicht mehr Nomaden waren. Aha, wir Menschen waren nicht immer monogam. Vielleicht ist Monogamie gar nicht das vermeintlich Normale, für das ich es lange gehalten habe, sondern widerspricht der Natur der Menschen. Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Doch was passierte damals in der Zeit der Sesshaftwerdung? Möglicherweise ging es darum, den Besitz zu sichern. Das klingt plausibel. Plötzlich wurde Land nämlich wichtig und wertvoll. Hat aber eine Frau mit mehreren Männern Sex, weiß ein Mann nicht, welcher Nachwuchs seiner ist. Und ob das Land, das er so lange mühevoll bestellt hat, nach seinem Tod nicht auch an Kinder eines anderen Mannes geht. Nicht optimal, oder? Mit Monogamie hat man das Problem nicht. Dann ist klar, nur ein Mann und eine Frau gehören zusammen. Die Kinder sind ihre und nur an diese geht später der gemeinsam erwirtschaftete Besitz. Easy. Eine andere Theorie, die mich elektrisiert, legt einen anderen Fokus. Dabei geht es um ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. In der Biologie gibt es dafür den Begriff der Female Choice. Das beschreibt die Tatsache, dass in der Tierwelt die Weibchen entscheiden, welches Männchen Sex mit ihnen hat. Die Weibchen lassen nicht jeden ran. Sexuelle Selektion heißt das. Das galt lange Zeit auch für Menschen, wie unter anderem die Autorin Maike Stoverock in ihrem Buch Female Choice beschreibt. Das änderte sich demnach erst mit der Sesshaftwerdung. Denn die sexuelle Selektion der Frauen stellte die Menschen vor neue Herausforderungen. Vereinfacht gesagt, wenn Männer sexuell nicht zum Zug kommen, bauen sie gefährlichen Frust auf. Als sie noch Nomaden waren, waren sie oft lange von der Gruppe weg und mit Jagen beschäftigt. Das half, soziale Spannungen in Schach zu halten. Nun aber gab es jede Menge unfreiwillig zölibatär lebende Männer, die einander als Konkurrenten sahen. Möglicherweise vernebelten ihnen die Testosteron-Level das klare Denken. Jedenfalls nahmen Aggressionen und Spannungen zu und die sexuell frustrierten Männer gefährdeten mit ihrem Verhalten die neue Lebensform. Die Gründe waren in diesem Fall zwar andere, dennoch sah die Lösung ähnlich aus. Nicht die Männer mussten sich ändern, nein, man verteilte die Frauen einfach gleichmäßiger auf die Männer. Mithilfe von Monogamie. Eine Frau pro Mann. Zack, sofort konnten mehr Männer ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigen und mussten sich nicht durch Kämpfe oder Kriege aneinander abreagieren. Der Frieden war wieder her und sichergestellt. Ob das so stimmt? Zeitzeugen gibt es logischerweise nicht mehr. Allerdings hat man auch herausgefunden, dass wir alle von nur sehr wenigen Männern abstammen. Das verrät unser Erbgut. Für mich klingen die genannten Theorien daher durchaus plausibel und logisch. Klar, Frieden finde ich wichtig. In unserer heutigen Welt spielt auch Besitz eine nicht unbedeutende Rolle. Aber ich frage mich, warum geschah das alles zum Nachteil der Frauen? Die Regelungen, die mit der Sesshaftwerdung gefunden wurden, engten aus meiner Sicht die Frauen ein und machten sie finanziell abhängig. Man schuf ein massives Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Immerhin gehörte Land fast immer dem Mann. Damit gab man dem Mann Macht über die Frau, denn diese war auf ihn angewiesen. Ein paar Zahlen, die ich aus Deutschland finde, unterstreichen, wie lange das in unserer Gesellschaft nicht hinterfragt, sondern sogar zementiert wurde. Erst ab 1958 durften Frauen eigene Bankkonten einrichten. Bis 1958 durften die Männer auch entscheiden, ob ihre Frau überhaupt arbeiten ging. Ab dann war der Frau zwar erlaubt, einen Job zu haben, aber nur, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war, wie es im Gesetz stand. Das änderte sich erst mit einer weiteren Reform im Jahr 1977. Doch hat mir die Frau im Café nicht jetzt, Jahrzehnte später noch, vorgeworfen, mein Lebensstil sei Sünde? Und gibt es nicht viele andere, die ähnlich denken? Woran liegt das? Was ich bei meinen Recherchen lerne? Ja, unsere Vorfahren haben irgendwann die Monogamie etabliert. Aber sie haben lange Zeit auch Wege gefunden, dieses Konzept zumindest zeitweise zu umgehen. Manchmal offiziell, manchmal inoffiziell. Dann allerdings wuchs der Einfluss der Kirchen, teilweise sogar staatlich erwünscht. Wahrscheinlich lag es mit an sexuell übertragbaren Krankheiten wie Tripper und Syphilis, deren oft tödliche Folgen irgendwann ein großes Problem für die Gesellschaften wurden. Medikamente gab es erst viel später, also musste eine andere Lösung her. Wie gut, dass in vielen Religionen die Konzepte von Moral und Scham so zentral sind. Denn was versaut einem die Lust auf Sex mit mehr als nur dem eigenen Ehemann oder der eigenen Ehefrau so richtig und nachhaltig? Genau, der Gedanke an die Hölle, den Teufel und das ewige Fegefeuer. Sie nennen es vielleicht anders, im Kern aber manipulieren viele Religionen die Menschen auf diese Weise und erzeugen damit Ängste und Schamgefühle. In vielen Ländern und Kulturen ist der Einfluss der Kirchen heute nicht mehr so groß. Viele würden in unserer säkularen Gesellschaft vielleicht sogar sagen, dass sie damit gar nichts zu tun haben. Aber stimmt das? Ich glaube nicht ganz. Denn was in vielen Köpfen geblieben ist und von Generation zu Generation weitergegeben wird, sind die Moralvorstellungen und gesellschaftliche Konventionen. Vom Wiedererstarken religiös motivierter Gruppen einmal abgesehen. Ich konnte früher schon nicht viel mit Religion anfangen. Für mich waren das uralte Schriften, mit denen man nicht nur Frauen in ihre Schranken weisen, sondern alle Menschen kontrollieren und ihnen erzählen will, was ein angeblich gutes und sündenfreies Leben ist. Seit ich mit Alex in einer offenen Ehe lebe und mich mit der Geschichte der Monogamie beschäftigt habe, machen mich diese religiös geprägten Ansichten regelrecht wütend. Warum wird das alles immer nur in eine Richtung ausgelegt? Warum geht es immer nur um die Aufrechterhaltung des monogamen Hetero-Lebensstils? Warum ist alles, was nicht in dieses Schema passt, schlecht? Kein Wunder, dass es Sexismus, Homophobie und Queerfeindlichkeit gibt. Ich würde da gerne einmal etwas zurückprovozieren. Interessanterweise sehe ich beim Blick in die Bibel auch etwas anderes. Einen unverheirateten Jesus, der jahrelang mit 12 anderen Männern herumreiste und zusammenlebte. Bei mir regt das jedenfalls sofort die Fantasie an. Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass sie alle wegen des warmen Klimas auch eher leicht bekleidet waren. Und war seine Mutter nicht eigentlich mit einem Mann zusammen, bekam dann aber das Kind eines anderen? Unbefleckte Empfängnis, ich weiß. Man soll das alles sowieso nur bildlich verstehen. Aber trotzdem, war Jesus streng genommen nicht ein uneheliches Kind? Eines jener Kinder also, das die Kirchen weltweit lange als nicht vollwertig ansahen? Vielleicht lebte Maria aber auch einfach nicht monogam und hatte mit 2 Männern... Ach nein, das lasse ich jetzt mal lieber. Früher habe ich mir über Monogamie keine Gedanken gemacht. Stattdessen lebte ich sie einfach. Das schien mir selbstverständlich. Nun aber weiß ich, dass das nicht der einzig gangbare Weg sein muss. Das haben mir meine eigene Erfahrung und der Blick in die Vergangenheit gezeigt. Vor allem aber kann ich nicht mehr weggucken. Mir ist bewusst geworden, wie viel Macht und Kontrolle bei dem Thema eine Rolle spielen. Von Männern, der Kirche, dem Staat. Sex ist politisch. Sex ist angeblich Privatsache und gehört doch gleichzeitig der Öffentlichkeit. Es gibt Menschen, die glauben, dass es dabei ein richtig und ein falsch gibt. Darauf habe ich keine Lust. Mein Körper gehört mir. Mein Sexleben gehört mir. Deswegen trage ich den Regenbogen-Button auch weiter. Für mich, für Alex, für unsere offene Ehe und für alle anderen, die sich nicht sagen lassen wollen, wen und wie sie zu lieben und zu leben haben.